Liebe Gemeinde, wer schon einmal in unserem Dorf in Kunitz war und da die Dorfstraße, die alte gepflasterte Straße entlang gelaufen ist, dem ist vielleicht dieses etwas eigentümliche Denkmal aufgefallen. Da steht an einer Kreuzung ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln und unter dem Adler ein Steinsockel und an dem ist eine Tafel angebracht, auf der die Namen von einigen längst nicht mehr lebenden Kunitzer Bürgern stehen. Und jedes Jahr am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres wird dort von Kunitzern ein Kranz niedergelegt, in Erinnerung an diese Männer, die im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 ihr Leben als Soldaten ließen. Mit der Zeit kamen zwei weitere Tafeln dazu, eine für die Kunitzer, die im Ersten Weltkrieg starben, und eine zweite, etwas größere, für die aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch heute wird dort am Kunitzer Denkmal wieder ein Kranz niedergelegt, und nicht nur dort, sondern an vielen Orten in ganz Deutschland. Denn dieser vorletzte Sonntag des Kirchenjahres wird in unserem Land seit vielen Jahren als Volkstrauertag begangen. In Erinnerung an die vielen Menschen aus unserem Volk, die in den vergangenen Kriegen ihr Leben verloren haben. Wenn man dem Ganzen überhaupt etwas Gutes abgewinnen kann, dann vielleicht das, dass an dem Denkmal in Kunitz seit 1945 keine weitere Tafel mehr angehängt werden musste. Ja, seit 70 Jahren dürfen wir in unserem Land in Frieden leben. Aber Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die gerade jetzt vor Krieg und vor Terror fliehen müssen, und auch das Attentat in Paris führen uns ganz eindrücklich vor Augen, dass dieser Frieden keine Selbstverständlichkeit ist, dass er kostbar und sehr zerbrechlich ist. Doch ich möchte mit euch einfach mal kurz mich zurückerinnern an die Zeit, kurz nach dem letzten Weltkrieg. Was passierte damals mit unserem Land? Die Siegermächte saßen zusammen und hielten über unser Land Gericht. Und schon bald stand das Urteil fest, Deutschland wurde befunden als hauptschuldig am Ausbruch dieses schlimmen Krieges und damit auch schuldig am Tod und am Leid vieler Millionen Menschen. Die Strafe war hart für unser Land, unter anderem wurde unser Land auf die Siegermächte aufgeteilt. Und selbst heute, 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, sind hier und da immer noch Spuren dieser langjährigen Teilung zu sehen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass für die Predigt am heutigen Volkstrauertag ein Bibeltext vorgeschlagen wurde, der sich mit einem Gericht beschäftigt, mit einem Gericht über uns Menschen. Doch bevor ich den Text vorlese, möchte ich einen jeden von uns einfach mal bitten, sich gedanklich etwas darauf einzustimmen. Stell dir bitte mal folgende Situation vor. Du bekommst eine Vorladung vor Gericht, per Einschreiben, wie sich das gehört. Und in dem Schreiben steht, worum es in der Verhandlung gehen soll. Es geht um die Bilanz deines Lebens. Da macht man sich schon so seine Gedanken, was da wohl alles zur Sprache kommen wird. Hoffentlich das, worauf ich stolz sein kann in meinem Leben. Aber vielleicht auch das, wofür ich mich schäme. Und nun hört auf die Worte, die Jesus in diesem Zusammenhang zu seinen engsten Vertrauten, zu den Jüngern sagte. Sie sind niedergeschrieben im Matthäusevangelium Kapitel 25, die Verse 31 bis 46. Wenn der Menschensohn Jesus in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen: Kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er auch noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Jesus kommt wieder. Das ist zunächst erstmal die frohe Botschaft, mit der unser Text beginnt. Jesus, der Sohn Gottes, der den Menschen vor 2000 Jahren die Liebe und Vergebung ins Herz und Gewissen predigte. Jesus, der nicht nur davon sprach, sondern das auch immer wieder praktizierte, als er zu denen ging, die verachtet waren. Er kümmerte sich um Einsame und Kranke. Er gab Menschen neue Hoffnung, die eigentlich als hoffnungslose Fälle galten. Eine faszinierende Persönlichkeit, dieser Jesus. Gerne würde ich ihn einmal persönlich kennenlernen. Wir nennen uns Christen. Wir tragen damit Jesus Christus in unserem Namen. Darum sollte doch die Nachricht, Jesus kommt wieder, ein Grund zur Freude für uns sein. Im Prinzip schon, wenn da nicht die Sache mit dem Gericht wäre. Jesus stellt uns in diesem Text eine Vision vor Augen, einen Gerichtsprozess, in dem alle Menschen sich für ihr Leben verantworten müssen. Der Vorsitzende Richter, das ist Jesus höchstpersönlich. Abgesehen davon, dass das eine logistische Meisterleistung sein muss, Milliarden Menschen gleichzeitig an einem Ort zu versammeln, ist das eine sehr ernste Sache. Während des Prozesses werden nämlich die Menschen von Jesus in zwei Gruppen geschieden. Für diesen Akt verwendet Jesus hier ein Bild, das für uns Städter etwas ungewöhnlich ist. Er vergleicht diese Trennung mit einem Hirten, der Schafe und Ziegen voneinander trennt. In Israel wurden damals Schafe wie Ziegen auf ein und derselben Weide zusammengehalten. Am Abend jedoch, kurz bevor die Tiere wieder in den Stall gebracht werden mussten, trennte der Hirte Schafe und Ziegen. Warum? Nun, die Ziegen, die hatten nicht so ein dickes Fell wie die Schafe und brauchten es in der Nacht etwas wärmer. Sie wurden also in einen wärmeren Raum gebracht als die Schafe mit ihrem wollig warmen Fell. Eigentlich ein schönes Bild, fast zu schön vor diesem doch so ernsten Hintergrund. Denn daran, auf welche Seite der einzelne Mensch gebracht wird, entscheidet sich seine persönliche Zukunft. Während die einen danach ihre Belohnung empfangen, ihre Eintrittskarte zum Reich Gottes, fahren die anderen buchstäblich zur Hölle. Was für eine tragische Scheidung! Und was bezweckt Jesus mit dieser Vision vom Weltgericht? Ich wünsche mir, wenn ich einmal vor so einem Gericht stehen sollte, dass ich dann am Ende auf der rechten Seite stehen darf. Und ich bin überzeugt, euch geht's genauso wie mir. Aber Hand aufs Herz, schwingt da nicht auch bei uns ein bisschen Angst mit, dass wir am Ende doch nicht auf der richtigen Seite stehen und so das Ziel unseres Lebens verpassen? Woran entscheidet sich denn, ob ich als Mensch auf die rechte Seite gelassen werde oder auf die linke muss? Es sind 6 Dinge, die Jesus hier anführt als Begründung. 6 gute Taten, wenn man so will, die die einen getan, die anderen aber unterlassen haben. Konkret geht es um die Frage, ob ich einem Hungrigen zu essen gegeben habe, einem Durstigen etwas zu trinken, ob ich einem Menschen, der nichts anzuziehen hatte, Kleidung gab, ob ich einen Fremden bei mir aufgenommen habe, ob ich mich um einen Kranken gekümmert habe und ob ich einen Menschen, der im Gefängnis einsaß, besucht habe. Es sind ganz grundlegende Bedürfnisse eines Menschen, die hier bedient werden. 6 gute Werke, die man getan haben sollte. Aber, Moment mal, habe ich das eben richtig verstanden? Jesus beurteilt uns nach unseren Taten, unseren Werken, unserer Leistung? Gerechtigkeit durch Werke? Klingt das nicht an anderer Stelle in der Bibel ganz anders? Im Römerbrief, im 3. Kapitel, Vers 28, schreibt doch Paulus, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch Glauben. Ja, was denn nun? Werden wir gerecht durch gute Taten oder allein durch Glauben? Ist es nicht ein Widerspruch? Martin Luther, dem wir die Bibel auf Deutsch verdanken, der hat die Christen in Deutschland sehr geprägt. Seine Bibelübersetzung ist wohl immer noch die am meisten zitierte in Deutschland. An dieser Stelle, Römer 3, Vers 28, hat Luther aber bei seiner Übersetzung eigenständig ein kleines Wörtchen hinzugefügt, das man sonst in keiner anderen Übersetzung finden kann. Das Wort allein. Allein durch Glauben wird ein Mensch gerecht, ohne des Gesetzes Werke. Aus Luthers Perspektive war die Betonung auf dieses allein durch Glauben, nicht durch Gesetzeswerke, durchaus berechtigt. Denn er hat sich damit entschieden gegen die damals von der Kirche gesetzlich vorgeschriebene Auffassung gewehrt, dass man allein durch den Kauf von Ablassbriefen im Gericht der Völker bestehen könne. Nicht allein durch das Befolgen dieses kirchlichen Gesetzes, sondern allein durch Glauben werden wir befreit. So widersprach Martin Luther. Leider wurde aber mit diesem lutherischen Allein durch Glauben in den folgenden Jahrhunderten immer mal wieder ein Widerspruch zwischen den Bibeltexten von Paulus und Jakobus oder auch von Paulus und Matthäus konstruiert. Ein Widerspruch zwischen Glaubensgerechtigkeit und Werkgerechtigkeit. Ein Widerspruch, den es so in der Bibel eigentlich gar nicht gibt. Denn beides bedingt sich gegenseitig. Liebe. Werke der Liebe ohne Glaube, ohne Vertrauen in Jesus, ohne Vergebung. So eine Liebe läuft Gefahr, dass sie sich selbst erschöpft, dass sie uns letztendlich überfordert. Andererseits ist ein Glaube ohne Werke der Liebe ein toter Glaube. Einen Menschen, der die Vergebung Gottes für sich beansprucht, aber seine Mitmenschen nicht liebt. Für so einen Mitmenschen steht das Himmelreich nicht offen. Ein paar Gedanken zu den Menschen auf der linken Seite. Was wirft Jesus diesen Menschen eigentlich vor? Was haben Sie denn Böses getan? Merkwürdig. In der Urteilsbegründung steht nicht, was diese Menschen Böses getan haben. Das Böse wird hier gar nicht erwähnt. Es spielt offensichtlich keine Rolle. Bei denen auf der rechten Seite übrigens auch nicht. Was Jesus diesen Menschen vorwirft, ist allein, dass sie das Gute, was sie hätten tun können, unterlassen haben. Regt sich da ein Widerspruch? Man könnte ja einwenden, ja, ich habe doch gar nicht gewusst, dass du das warst, Jesus. Hätte ich das auch nur geahnt, dann hätte ich dir selbstverständlich geholfen. Ein sehr merkwürdiger Satz. Hätte ich gewusst, dass das Jesus war, dann hätte ich doch geholfen. Dann hätte ich mir mehr Mühe gegeben. Was meint ihr? Ist Jesus mehr wert als der Bettler am Jenaer Rathaus? Jesus beantwortet diese Frage selbst und seine Antwort ist verblüffend. Was immer ihr für einen meiner Brüder oder auch meine Schwester getan habt, und wäre er oder sie noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Damit stellt sich Jesus auf eine Stufe mit den Verachteten, mit denen, die ganz unten in der gesellschaftlichen Beachtung stehen, und gibt uns damit zu verstehen, kein Mensch ist mehr wert als der andere und keiner ist weniger wert als Jesus. Es sind kleine Gesten, um die es hier geht. Jesus spricht nicht über die großen Dinge, nicht über große Spendenaktionen, die in der Lokalpresse entsprechend gewürdigt werden. Es sind kleine Gesten, aber für den, der so eine Geste der Liebe, der Wertschätzung, des Beachtetseins empfängt, bedeutet es so viel. Für Personen, die in unseren Augen sehr wichtig sind, rollen wir bereitwillig den roten Teppich aus. Würden wir das auch für einen Bettler tun? Mal abgesehen davon, dass der mit dem Teppich nicht wirklich was anfangen kann, er kann ihn ja nicht aufessen. Okay, ich habe mich auf dieses Spiel eingelassen. Ich sehe mich da stehen vor dem Richterstuhl von Jesus. Und jetzt? Was kann ich denn persönlich einbringen, wenn ich Rechenschaft abgeben muss von meinem Leben? Würde ich in dem Gerichtsprozess vor Jesus bestehen? Würde Jesus mich auf die rechte Seite stellen, so wie ich mir das wünsche? Wie fällt die Bilanz meines Lebens aus? Wenn ich ehrlich sein soll, und für Jesus bleibt mir gar nichts anderes übrig, dann muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich längst nicht immer das getan habe, was ich hätte tun können, um Menschen in Not zu helfen. Wie oft habe ich weggeschaut, wenn ein Bettler am Straßenrand saß. Ich hatte mir dafür auch eine plausible Begründung zurechtgelegt. Der gehört doch bestimmt zu einer Bande, die illegal versucht, auf diese Weise Geld zu erbeuten. Es mag ja sein, dass das stimmt. Aber was nützt es diesem Menschen, der sich dort am Straßenrand erniedrigt, sich entwürdigt, wenn ich wegschaue? Was hilft es dem Menschen, der aus Angst vor Krieg und Terror nach Deutschland flieht, der unterwegs Opfer von Schleusern, Zielscheibe von Verachtung und Hass wurde? Was hilft es so einem Menschen, wenn ich ihm durch meine Haltung zu verstehen gebe, dass er hier nicht willkommen ist? Wenn ich ehrlich bin, kann ich aus eigener Kraft in dem Gerichtsprozess nicht bestehen, weil ich eben nicht immer das Gute getan habe, was ich hätte tun können. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Manchmal steht mir meine eigene Bequemlichkeit im Weg. Ich möchte nicht gestört werden. Manchmal ist es aber auch Achtlosigkeit. Und manchmal fehlt mir einfach der Mut, das Richtige zu tun, besonders dann, wenn es in den Augen meiner Mitmenschen lächerlich scheint. Wenn es dir genauso gehen sollte wie mir, dass du feststellen musst, dass du es schon ein oder auch mehrmals versäumt hast, einem Bedürftigen das zu geben, was in deiner Macht steht, um seine Not zu lindern, dann ist diese Erkenntnis schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und man darf ja auch mal traurig sein über sich selbst und über das, was man versäumt hat. Aber, und das ist an dieser Stelle mindestens genauso wichtig, an dieser Stelle dürfen wir nicht stehen bleiben. Selbstmitleid kann uns nämlich auch zermürben, wenn wir keinen Ausweg daraus sehen wollen oder können. Denn es gibt einen Ausweg. Jesus ist nämlich nicht zu uns Menschen gekommen, um uns fertig zu machen. Er ist nicht gekommen, um uns all den Bockmist unter die Nase zu reiben, den wir in unserem Leben bisher fabriziert haben, und uns dann damit allein stehen zu lassen. Im 1. Johannesbrief, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, unsere Lasten nicht länger unter den Teppich kehren, sondern unser Herz vor Jesus ausschütten, dann setzt Gott in uns einen Prozess in Gang. Zunächst reinigt er unser Herz. Das bedeutet, dass er all das, was du vor ihm ausgeschüttet hast, unwiederbringlich wegnimmt. Vor Gott zählt diese Schuld nicht länger. Sie ist vergeben. Und das Zweite, das passiert, das ist nicht weniger schön. Dein Herz, das du vor Gott ausgeleert hast, das füllt er neu, und zwar mit der Liebe, mit der er auch dich geliebt hat. Das heißt, auch du bekommst dadurch die Kraft, deinen Mitmenschen zu vergeben und kannst sie lieben, wie Gott dich liebt. Jesus zwingt dich nicht dazu. Es liegt an dir zu entscheiden, ob du deinen Mitmenschen mit Liebe begegnen willst oder nicht. Ich komme noch einmal auf die Frage von vorhin zurück. Was bezweckt Jesus mit diesem Bild vom Gericht der Völker? Will er uns Angst machen? Angst, das wissen wir nicht erst seit der Flüchtlingskrise. Angst ist kein guter Ratgeber. Denn wenn wir etwas aus Angst tun, dann tun wir vielleicht das Richtige, aber unser Tun kommt nicht aus unserem Herzen. Wir tun es aus Angst, sonst einen Fehler zu machen. Nein, Jesus will uns gewiss keine Angst machen, will er uns aber stattdessen dazu zwingen, uns um Bedürftige zu kümmern? Erzwungene Liebe kommt ebenfalls nicht aus dem Herzen. Liebe darf kein Gesetz sein. Liebe sollte immer eine Herzensangelegenheit sein. Und was nun? Was bezweckt Jesus mit dieser Vision vom Weltgericht? Ich glaube, Jesus möchte uns mit dieser Geschichte wachrütteln, damit wir nicht in unserer Selbstgerechtigkeit verharren. Er will uns die Konsequenzen vor Augen halten, die uns blühen, wenn wir denken, ich glaube und das genügt. Mehr muss ich nicht tun. Wenn wir das glauben, ich glaube, dann sollten wir wachgerüttelt werden. Jesus möchte unser Herzen immer wieder aufrichten auf die Menschen neben uns, auf die Menschen, die uns brauchen, auf die Menschen, die wir vielleicht in letzter Zeit übersehen haben. Jesus will uns zum Nachdenken anregen und uns dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, was ihr in der gegenwärtigen Situation für die Flüchtlinge tun könnt? Ist es überhaupt richtig, den Flüchtlingen zu helfen, oder mache ich damit nicht nur noch mehr Menschen Mut, nach Deutschland zu kommen? Niemand weiß, wie die momentane Situation ausgehen wird. Doch wir haben die Worte von Jesus im Ohr. Ich bin ein Fremder unter euch. Wirst du mich aufnehmen? Wir müssen damit rechnen, dass wir in den Flüchtlingen Jesus selbst oder seinen Brüdern und Schwestern begegnen. Das sollten wir bedenken, wenn wir über unsere Haltung den Flüchtlingen gegenüber nachdenken. Das Thema Flüchtlinge, das dominiert derzeit unsere Medien und auch viele unserer Gespräche. Trotzdem möchte ich den Kreis derer, die unsere Hilfe nötig haben, erweitern. Auch jenseits der Flüchtlinge gibt es in unserer Stadt, in unserem Umfeld Menschen, die innerlich nach Hilfe schreien. Gut möglich, dass es solche Menschen auch in unserer Gemeinde gibt. Menschen, die zwar mitten unter uns sitzen, sich aber dennoch allein fühlen. Vielleicht Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, sei es durch Tod oder auch durch Scheidung. Nicht jedem Menschen fällt es leicht, danach einfach zurückzufinden in unserer Gemeinschaft. Manchen fällt es sogar schwer, überhaupt hereinzufinden. Haben wir diese Menschen im Blick oder sind wir viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt? Ein Mensch, der einsam ist, schreit selten nach Hilfe, denn er will ja niemanden zur Last fallen. Einsame Menschen leiden nicht selten darunter, dass sie sich für wenig wertvoll halten. Und doch steckt auch in diesen Menschen die tiefe Sehnsucht, beachtet, wertgeschätzt, nicht vergessen, nicht übersehen zu werden. Dabei sind sie nicht weniger wert als Jesus und auch nicht weniger wert als du oder ich. Sind wir bereit, unseren Brüdern und Schwestern das nicht nur zu sagen, sondern sie auch so zu behandeln, ihnen Zeit und Beachtung zu schenken, sie wertzuschätzen? Sind wir dazu bereit? Bist du dazu bereit? Amen.